Direkt aus Europa, Nummer 320, Seite B.
1, 2, 3, wie schön, schon wieder ist es 13:30.
Deutschlandradio Kultur.
Gleich geht es um etwas sehr Leckeres aus der Küche, das mit K anfängt.
In der Küche steigt eine Kartoffelparty. Alle Kartoffeln sind dabei. Der Kartoffeltanz ist schon längst im Gang. Es beginnt die Kartoffelsingerei. Kartoffelgratin, Kartoffelsalat, Salz, Kartoffel,
Salz, Kartoffel,
Bratkartoffel,
Bratkartoffel,
Pommes und Kroketten, Trommeln auf Tabletten. Ein Röstli reibt sich heiß, das ist ne Wucht. Es gibt ein Stampfen, ein Frittieren, ein Reiben und Pürieren. Mann, oh Mann, die Bude kocht. Kartoffelsuppe,
Kartoffelsuppe,
Kartoffelkloß,
Kartoffelkloß,
Kartoffelknödel,
Kartoffelknödel,
Kartoffelpüree,
Kartoffelpüree,
Bellkartoffel,
Bellkartoffel. Da läuft einmal das Wasser im Mund zusammen. Eine wilde Kartoffelfete im Kakadu eurer Sendung mit dem Vogel. Die Herbstzeit ist auch Erntezeit und damit auch die Zeit der Kartoffeln. Früher wurden übrigens die Herbstferien Kartoffelferien genannt, denn für unsere Urgroßeltern war es noch überlebenswichtig, genug Kartoffeln im Keller zu haben. Und damals gab es auch noch ganz viele verschiedene Sorten, die heute kaum noch zu finden sind, vielleicht noch auf Wochenmärkten und in speziellen Gemüseläden. Und das ist richtig schade, denn die Kartoffel ist eine dolle Knolle, findet Leonore Lötsch und hat sich gemeinsam mit Kindern auf die Suche begeben.
Es hat eine braune Schale, es ist klein, drinnen ist es gelblich. Man muss das erst schälen, dann muss man das kochen, aber man kann es auch roh essen. Und es fängt mit K an.
Und das ist das Hauptnahrungsmittel in Deutschland. Das gibt es fast zu jedem warmen Essen.
Oh nein, die Kartoffeln sind alle.
Hallo, ich hätte gern 1 Kilo Kartoffeln. Kartoffeln sind bei uns in der Selbstbedienung. Da gibt es einmal Adretta, das ist eine mehlig kochende Kartoffel, oder Prinzess ist eine festkochende Kartoffel.
Wie teuer ist
das? 1,20 das Kilo.
Okay, danke. Bitte, tschüss.
Festkochend oder mehlig, große oder kleine, gelbe oder braune. Ich glaube, mein Mittagessen muss heute noch ein bisschen warten. Erstmal muss ich zu einem, der sich auskennt mit den dollen Knollen.
Also wir sind hier in Groß-Lüsewitz, in der Nähe von Rostock. Und hier ist die Kartoffel-Genbank. Eine Genbank ist eine Einrichtung, die alte Pflanzen, die früher mal angebaut worden sind, jetzt nicht mehr so aktuell sind, erhält.
Dr. Dehmer ist der Chef der Genbank und ein richtiger Kartoffelexperte. Deshalb kennt er auch ein paar mehr Sorten als meine Marktfrau.
Wir haben hier bei den Kultursorten, also die Kartoffel, die man auch wirklich gut essen kann, die man in Deutschland gut anbauen kann, haben wir so in etwa 2800 verschiedene Sorten oder auch Zuchtstämme.
Mein Kartoffelspezialist weiß auch, welche Kartoffeln bei unseren Uromas auf dem Teller dampften. Aber gab's Kartoffeln eigentlich schon immer? Und wo kommen sie her?
Aus dem Einkaufsladen.
Die kann man vom Garten holen.
Aus der Erde und man erntet es vom Feld.
Ganz ursprünglich kommt sie aus Südamerika. Und eigentlich war es gedacht eben zuerst als Zierpflanze, weil die teilweise sehr schöne Blüten hat. Und dann wurde eben später auch mal festgestellt, dass in Südamerika auch dann die Knollen dazu gegessen werden. Und dann hat eben auch in Europa damit angefangen, dann eher die Kartoffel als Speisepflanze zu nutzen.
Die ersten Kartoffeln kamen vor etwa 450 Jahren nach Europa. Zuerst nach Spanien, denn es waren spanische Soldaten, die sie bei den südamerikanischen Indianern kennengelernt hatten. Diese hatten die Kartoffeln nicht nur gegessen, sondern auch auf gebrochene Arme oder Beine gelegt oder bei Kopfschmerzen angewendet, als Heilmittel.
Die Kartoffel, wie sie ursprünglich aus Südamerika kommt, ist also wirklich sehr bunt. Es gibt dann welche, die haben ganz normale gelbe Schalen oder ockerfarbene Schalen. Dann gibt es rotschalige, blauschalige und auch was so zwischendrin ist, violettschalige.
Und was ich überhaupt nicht wusste, auch das Innere der Kartoffel kann ganz verschiedene Farben haben. Der Kartoffelexperte Dr. Diemer zeigt mir seine Schatzkammer. Im Keller lagern bei 4 Grad Celsius Adretta, Viola und die blaue Kongo. Jede Kartoffelsorte hat nämlich einen eigenen Namen.
Den lässt sich meistens oder eigentlich immer der Züchter einfallen. Früher gab es relativ viele Kartoffeln, die einfach dann Mädchennamen hatten, Sieglinde, Linda und ähnliche.
Als den Kartoffelzüchtern die Mädchennamen ausgingen, mussten sie sich etwas ganz anderes einfallen lassen.
Und da gibt es dann eben zum Beispiel eine Kartoffel, die heißt Schwalbe oder Rotkehlchen.
Aber fliegen können sie deshalb trotzdem nicht. Wir gehen an den Körben vorbei. Darin liegen unzählige Kartoffeln. Manche kugelrund, manche gebogen wie Hörnchen und wieder andere sehen aus wie große, rauschalige Knollen. Dann zeigt mir Dr. Dema die Odenwälder Blaue. Und wirklich, wenn man sie in der Mitte durchschneidet, sieht die Kartoffel aus, als sei sie mit blauer Tinte gefärbt worden. Blauer Kartoffelbrei, das wäre doch mal was.
Kartoffelsalat zum Beispiel mit blauen Kartoffelscheiben ist sicherlich immer ganz dekorativ.
Der Kartoffelexperte hat mir noch einige von seinen Schätzen mitgegeben. Wie die wohl schmecken?
Die roten Kartoffeln mit Mais finde ich sehr lecker.
Also, manche schmecken gut, manche schmecken aber auch nicht wieder so gut.
Wenn sie roh sind, schmecken sie hart und sonst sind sie weich.
Und was koche ich jetzt? Bratkartoffeln? Backkartoffeln? Kartoffelbrei? Kartoffelklöße? Kartoffelsalat? Kartoffelpuffer? Pellkartoffeln oder Pommes? Oder Kartoffeltortilla?
HR2, der Tag.
Mit Angela Fitsch, guten Abend. Je größer der Landbesitz ist, desto kräftiger wird daran verdient, Tom Weingärtner berichtet.
Trotz verschiedener Agrarreformen bestehen die Ausgaben der EU zu mehr als 40% aus Agrarsubventionen. Im laufenden Jahr sind es 56 Milliarden Euro. In der Vergangenheit unterstützte Brüssel nicht die Betriebe, sondern die Preise, zum Beispiel von Getreide. Die Preisstützung wurde in den letzten Jahren schrittweise aufgegeben. Diese Reform konnte aber nur beschlossen werden, weil die bestehenden Besitzstände gewahrt wurden. Die Bauern bekommen deswegen heute als Direktzahlung das, was sie früher über Preisstützung erhielten. Mit der Reform änderten sich auch die Ziele der Agrarpolitik. Neuerdings betrachtet man die Agrarsubventionen als ein Entgelt für bestimmte Leistungen, die der Bauer für die Allgemeinheit erbringt, die Landschaftspflege etwa. Die Direktzahlungen aus dem EU-Haushalt sind deswegen an bestimmte Bedingungen geknüpft. In 19 Verordnungen hat die EU detaillierte Vorschriften erlassen, die eine umweltverträgliche und nachhaltige Bewirtschaftung der Felder und Weiden sicherstellen sollen. Wer Geld aus dem europäischen Agrarhaushalt bekommt, ist verpflichtet, seine Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand zu erhalten. Was man darunter zu verstehen hat, legen die Mitgliedstaaten fest. Es geht um Bodenschutz, die Erhaltung der biologischen Substanz und Vielfalt, den Tier- und Pflanzenschutz sowie die Lebensmittelsicherheit. Zusätzliche Subventionen erhält man im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben, wenn man die Standards übererfüllt. Landwirte müssen sich für mindestens 5 Jahre verpflichten, besonders umwelt- und tierfreundliche Anbaumethoden anzuwenden. Diese Beihilfen werden aber nur teilweise aus dem EU-Haushalt finanziert, den Rest müssen die Mitgliedstaaten beisteuern.
Florian Schöne, Agrarreferent beim Naturschutzbund Deutschland, einen guten Abend nach Berlin.
Ja, schönen guten Abend.
Kann hierzulande nicht auch ohne Subventionen profitabel Landwirtschaft betrieben werden?
Also in der Regel nicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben nicht Bedingungen, um auf dem Weltmarkt mitzuhalten. Wer hier zu Weltmarktbedingungen produziert, der macht das auf Kosten der Umwelt.
Und woran liegt es, dass wir auf dem Weltmarkt nicht mithalten können, zu hohe Löhne?
Da muss man einfach, genau, da sind die gesamten Faktorkosten sind zu hoch hier, das sind die Löhne, das sind die Treibstoffe zum Beispiel, aber auch die Bodenpreise sind einfach deutlich höher als in Amerika zum Beispiel. Nehmen wir mal Neuseeland, dort kann das ganze Jahr über eine sehr effektive Milchviehhaltung betrieben werden. Der neuseeländische Milchpreis liegt 10 Cent geringer als bei uns, die Umweltauflagen sind nicht so hoch, also dahingehend muss man schon sagen, wir haben im Prinzip eine sogenannte multifunktionale Landwirtschaft, die zumindest auf dem Papier sicherstellen soll, dass die Landwirte eben auch noch gewisse gesellschaftliche Leistungen erbringen, für die sie Subventionen erhalten sollen.
Es ist 19.05 Uhr.
Bayern 2 Radio.
Wer weiß, was da jetzt noch alles auf uns zukommt.
Also es gibt ja immer Subjekt, Prädikat, Objekt, ne? Also was ist das Subjekt dann?
Ja, wer wahrscheinlich.
Prädikat ist dann versuchen.
Wie versuchen? Quatsch. Wer wissen, weiß.
Wer weiß, ist das Prädikat, genau. Was ist denn dann mit dem Jetzt? Jetzt weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Präposition? Das ist eine Präposition, würde ich jetzt raten, aber...
Oder ein Adverb?
Weißt du's?
Nee, ich bin ratlos. Ich weiß es nicht. Es ist peinlich, dass hier zwei Menschen so um die 30 sitzen und sich einen Beruf ausgesucht haben, für den eigentlich gute bis sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache eigentlich zwingend notwendig sind und dann sowas.
Aber ich meine, wir kommen mit unserem Sprachgefühl auch ganz gut zur Sache hier, oder?
Das stimmt schon. Und ich tue uns jetzt mal was Gutes und sage nämlich dir und mir nochmal, dass wir nicht die einzigen grammatikalischen Katastrophen sind, sondern fast alle Germanistik-Studenten in ganz Bayern. Die meisten sind nämlich, was ihre Grammatikkenntnisse angeht, auf Fünftklässlerniveau.
Gott sei Dank.
Und unser Kollege Felix Zeltner hat bei den Germanisten in Erlangen Stichproben durchgeführt.
Präposition und oder Konjunktion, die vier Wörter. Wegen, seit, nachdem und hinter.
Oh Gott. Präposition ist hinter und seit. Und nachdem würde ich auch sagen.
Ich würde sagen, das sind alles Präpositionen, was wahrscheinlich nicht so ist, aber...
Oh mein Gott. Das ist hier so viel.
Mach mal aus hier, das ist ja furchtbar.
So ähnlich dürften auch die rund 1000 Germanistikstudenten gelitten haben, die letztes Semester in Bayern einem Grammatiktest unterzogen wurden. Von Präpositionen und Konjunktionen keine Ahnung. Fast alle bekamen Vierer, Fünfer und Sechser. Nicht einmal 10% schafften eine 3, an Einsen war gar nicht erst zu denken. Die Germanistikprofessorin Mechthild Habermann ist Dekanin der Universität Erlangen und hat sich den Test ausgedacht. Muss man denn wirklich wissen, ob das Wörtchen seit eine Präposition oder eine Konjunktion ist, Frau Professor?
Ja. Kein Fach beginnt von vorn. Und studiere ich Germanistik, dann muss ich sozusagen nicht nur in der Lage sein, Texte lesen und interpretieren zu können, sondern ich muss die grammatikalischen Grundbegriffe anwenden können.
Bestimmen Sie den Modus des folgenden Satzes. Wenn er doch käme. Imperativ, Indikativ, Konjunktiv 1 oder Konjunktiv 2?
Konjunktiv 1.
Nee, ich verstehe die Definition jetzt nicht. Also keine der vier, verstehe ich.
Konjunktiv 1.
Konjunktiv auf jeden Fall.
Leider stellen wir fest, dass sehr viele Germanistik studieren, manchmal ja aus Verlegenheit, weil sie nichts anderes studieren können und Deutsch spricht man ja. Und weil man Deutsch spricht, meint man auch die Philologie studieren zu können. Und das ist eben der große Irrtum.
Maria, die beim offiziellen Test mitgemacht hat, sucht die Schuld für ihre Niederlage nicht nur bei sich.
Ich habe natürlich die Schuld gleich auf die Lehrer geschoben und auf meine Schule, weil ich ja dann ab der 5. oder 6. Klasse keinen Grammatikunterricht mehr hatte. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob ich mich selber hinsetzen sollte und dann Grammatik lernen müsste, ja. Das habe ich bis heute immer noch nicht gemacht.
Dekanin Mechthild Habermann will jetzt nachhelfen. Mit mehr Grammatikkursen und am liebsten auch mit einem strengen Ausleseverfahren.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Zuge der Bachelor-Einführung, Wintersemester beginnt bei uns der Bachelor, Klausuren, Abschlussklausuren tatsächlich so aussehen, dass ein Teil Grundwissen-Grammatik abgefragt wird und da geht es um Bestehen und Nichtbestehen. Und wenn dieser Teil nicht bestanden wird, dann darf man eben ein Modul oder eine Klausur nochmal wiederholen.
Harriet Köhler. Die junge Autorin aus München hat gerade ihren ersten, von Kritikern viel gelobten Roman Ostersonntag veröffentlicht. Und das weitgehend unbelastet von Grammatikkenntnissen.
Also ich kann sagen Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich kann sagen Verb und ich kann sagen Substantiv. Aber mehr kann ich nicht sagen. Und Vergangenheit. Also ich sage zum Beispiel schon, ich flüchte mich in die Form der Vergangenheit, um nicht sagen zu müssen Imperfekt oder Perfekt oder Plusquamperfekt. Ich nick dann immer, wenn meine Lektorin sagt, Harriet, das ist eine Partizipialkonstruktion. Dann sage ich, genau.
Ihr könnt auf der Homepage der Uni Erlangen diesen Grammatiktest übrigens angucken und selber machen.
WDR 3 Tageszeichen. Heute mit Lothar Fendt und reinen Gewissensfragen.
Ni, san, yon, zero.
Einspruch, Herr Kardinal. Klaus Leggewi kritisiert Lehmann.
Also ich muss ganz schlicht und ehrlich sagen, aus traditioneller islamischer Sicht sind Versuche der Scharia graduell immer mehr Raum in unseren Breiten zu verschaffen, ganz legitim und verständlich.
Und dann heute Morgen dies. Dem Kölschen Boulevardblatt Express entnehme ich das Schlimmste. Kardinal Meißner mit dem Beweis für die These, Muslime lernen, Kardinäle nicht. Der Express zitiert aus einem Interview mit dem Kabarettisten Jürgen Becker vom 15. Juni.
In Köln kann man keinen Moslem dazu ermuntern, Katholik zu werden. Denn von einem Hassprediger zu anderen zu wechseln, bringt nichts.
Kein muslimischer Geistlicher fühlte sich nach diesem Expresssatz persönlich vom Hassprediger angesprochen, wohl aber der Kardinal. Während der deutsche Muslim in der Karikaturendebatte offensichtlich gelernt hat, souverän, also einfach nicht zu reagieren, währenddessen klagte der Kardinal vor Gericht nach deutschem Recht erfolgreich. Becker darf jetzt Meißner nicht mehr Hassprediger nennen. Wir hören schnell noch diese Tiraden von Becker und Jünemann, ehe sie verboten werden.
Meißners Erfolgsbilanz tendiert gegen Null.
Allerdings.
In der freien Wirtschaft hätte er längst keinen Job mehr. Mhm. Und wir alle müssten die Pfeife mit durchfüttern.
Ja, Moment, das wissen wir so aber auch, Herr Baker.
Nee.
Doch, das unterscheidet Kardinal Joachim von George W. Der Bush ist furchtbar, aber er kostet uns direkt nichts. Kardinal Meißner hingegen, der kostet richtig Geld. Den zahlt nämlich der deutsche Steuerzahler.
Ja, aber nur die, die in der katholischen Kirche sind, mit der Kirchensteuer.
Nee, das weiß kaum einer. Der Kölner Erdbeerschorsch Kardinal Meißner wird aus Landesmitteln finanziert.
Was? Der Knallkopf von meinem Geld und ich kann den noch nicht einmal abwenden.
Nee, das ist Zwang.
Das ist ein Skandal.
Ja.
Also dann trete ich aus dem Staat aus.
Hören Sie jetzt aber Klaus Leggewi in einer Auseinandersetzung mit einem anderen katholischen Chefprediger.
Einspruch, Herr Kardinal.
Matthias Ponier spricht.
Der katholische Kardinal Lehmann knallte den islamischen Dachverbänden die Tür vor der Nase zu, die ihnen der Staat vorsichtig geöffnet hatte, um den Muslimen den Weg zur Körperschaft öffentlichen Rechts zu bahnen. Solche Körperschaften sind in Deutschland unter anderem die christlichen Kirchen. Ein besonderes Verhältnis zwischen Religion und Politik ist die Folge. Dieses Privileg gönnt Lehmann den Muslimen nicht. Die Antwort lautet also nein. Katholische und evangelische Sprecher werden nicht müde, Muslimen das Recht auf Ausübung ihrer Religion zu bescheinigen, selbst mit dem Bau von Moscheen wie in Köln und München, wenn sie nicht gar zu klotzig sind. So äußerte sich der Kölner Kardinal Meißner zum umkämpften Projekt in der Domstadt, die eine der größten muslimischen Gemeinden im Westen beherbergt. Denkbar wäre ja auch ein Zusammenrücken aller Religionen, um das spirituelle Werterückgrat Europas zu stärken, das auch Muslime, Hindus und so weiter eingemeindet. Das Gegenmodell ist der Religionskrieg, der keineswegs nur von radikalen Islamisten betrieben wird. Auch im protestantischen Milieu regt sich militanter Widerstand gegen die vermeintliche Islamisierung Europas, die man an der besseren Sichtbarkeit von Muslimen via Minarett und Kopftuch erkennt. In Zentraleuropa bildet sich die vorherrschende Reaktion auf die islamische Präsenz erst noch aus. Sobald muslimische Gemeinden eine gewisse, mehr sagt das Staatskirchenrecht nicht, Dauer und Repräsentativität vorweisen können, kann man ihnen den angestrebten Status der Körperschaft öffentlichen Rechts und die damit verbundenen Steuerprivilegien kaum verweigern. Auch nicht eine subsidiäre Rolle in der Sozial- und Bildungspolitik, vom Kindergarten über den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen bis zur Gesundheitsfürsorge und Altenbetreuung. Wenn die Antwort dennoch Nein lauten soll, muss man das anders begründen als Kardinäle, die Europas Christenheit und Volkes Stimme auffahren. Das ist nicht die offene Frage, nicht einmal die Loyalität zum Grundgesetz, die man bei den Zeugen Jehovas und evangelikalen Freikirchen ebenfalls in Zweifel setzen darf. Es geht allein darum, ob die von der staatlichen Islamkonferenz aufgewerteten muslimischen Dachverbände wirklich Repräsentativität beanspruchen können. Und diese Frage darf man verneinen, wie es säkulare Muslime mit guten Gründen tun. Es stellt sich das verzwickte Thema der Repräsentativität aber nur dann, wenn man den deutschen Weg der Verrechtlichung und Verstaatlichung von Religion weitergeht und Amtskirchen als gesellschaftlich relevante Gruppen auf allen Etagen des Parteien- und Kooperationsstaates auftreten lässt. Jede religiöse Gemeinschaft ist nicht darauf ausgelegt, zentrale Positionen in einem politischen System zu besetzen. In den Anachronismus des Staatskirchenrechts will der Staat aber den Islam einpferchen. Kardinal Lehmann verteidigt dieses Recht, aber nur für die Christen. Die Alternative wäre, nach französisch-laizistischem Muster, Körperschaftsprivilegien für alle abzuschaffen oder nach US-amerikanischem Muster den freien Wettbewerb auf den Religionsmärkten zuzulassen. Weil beides in Deutschland unrealistisch ist, wird Kardinal Lehmann irgendwann in den sauren Apfel beißen und gleiches Recht zugestehen müssen. Ironischerweise könnten nur die säkularen Ex-Muslime verhindern, dass er dies allzu bald tun muss. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Pflege ist seit Jahren ein politisches Dauerthema. Die chronische Finanznot der Pflegeversicherung, die Missstände in vielen Heimen, die Überforderung vieler Angehöriger. Wohngemeinschaften pflegebedürftiger Menschen gelten als ein gelungenes Modell für ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Markus Rimmle hat in Berlin den Alltag einer Pflege-WG beobachtet.
279.
Oh Gott, Koffer, wann bin ich eigentlich schön?
Hildegard Sokolowski aus Berlin-Friedrichshain kauft ein. Eine Flasche lieblichen Rotwein aus Serbien und eine Fernsehzeitschrift. Heute kauft sie nur für sich ein, begleitet von einem Pfleger. Sie hilft aber auch oft bei den Einkäufen für die ganze Wohngemeinschaft.
Damit ich rauskomme und auch mal auf der Straße langlaufe.
Energischen Schrittes geht die 88-Jährige zurück nach Hause. Sie hat jetzt, was sie braucht. Zu Hause in der Küche nimmt der vormittägliche WG-Alltag seinen Lauf. 5 der 8 Bewohner sitzen am Tisch oder auf dem Sofa im benachbarten Wohnzimmer. Manche trinken Tee, andere sehen fern oder gucken nur vor sich hin. Eine alte Dame stöhnt immer wieder unzufrieden auf. Sie leidet unter einem chronischen Juckreiz am Rücken. Eine Pflegerin kratzt sie immer mal wieder mit einer Bürste. Alle WG-Bewohner sind demenzkrank. Auch Hildegard Sokolowski, doch sie ist die Fitteste in der Wohnung. Und weil sie noch so fit ist, unternimmt sie auch mehr als die anderen. Jeder soll hier so leben, wie es ihm gemäß ist. Die 8er WG aus 6 Frauen und 2 Männern lebt in 2 zusammengelegten Wohnungen. Jeder hat ein eigenes Zimmer. An den Türen hängen Fotowände mit alten Schwarz-Weiß-Bildern des jeweiligen Bewohners in jüngeren Jahren. Zur Orientierung. Demenzkranke vergessen oft, welche Tür die ihre ist. Die Fotos machen die Eingänge auch persönlicher und genau darum geht es in Pflege-WGs, sagt Annette Schwarzenau vom Berliner Verein für selbstbestimmtes Wohnen.
Die Möglichkeit, individuell zu sein und zu bleiben, wie man ist. In einer Umgebung zu sein, in der man akzeptiert wird, in der nicht reglementiert wird. Da wird gesungen, geschimpft und alles, wann es gerade so kommt. Also es ist einfach wesentlich persönlicher.
Die Fotowand an Hildegard Sokolowskis Zimmertür zeigt Persönlichkeit. Alte Bilder von einer schönen Frau in unzähligen Kostümen. Sokolowski war einmal Operetten-Soubrette und Schauspielerin. Die Fledermaus, das Schwarzwaldmädel, Stadttheater Neuruppin, Volksbühne Usedom, Operettenbühne Berlin. Jetzt eben die Pflege-WG in Friedrichshain. Sie ist ja fast zur Familie geworden.
Ich glaube, das entwickelt sich so, ja. Ich glaube, ob man will oder nicht, kommt das, weil man ja immer zusammen ist. Man ist zusammen und dann, wenn einer was hat, sind die anderen interessiert. Wie geht's dir? Was machst du? Was tust du? Und ach, es ist schlimm. Och, das tut mir aber leid. Und dann, wenn einer wirklich mal im Bett liegt und so, geht man auch hin und besucht ihn. Wir sind doch eine Wohngemeinschaft.
Das Zimmer ist vollgestellt. Sogar die Nähmaschine steht noch da, mit der sich Sokolowski einst ihr Schauspielstudium ernäht hat. Eine buschige Katze streift umher. Mitte der 90er Jahre entstanden die ersten, mittlerweile gibt es allein in Berlin an die 170 Pflege-WGs. Das Prinzip ist einfach. 6 bis 8 pflegebedürftige Menschen oder deren Angehörige mieten gemeinsam eine Wohnung an. Sie einigen sich auf einen ambulanten Pflegedienst und bezahlen ihn gemeinsam. 2 bis 3 Pflegekräfte sind tagsüber da, 1 Betreuer nachts. Die alten Menschen leben quasi bei sich zu Hause mit voller Betreuung, mit Pflegekräften, die sich individuell kümmern können. Gleichzeitig bleiben die Kosten im Rahmen, weil sie auf alle umgelegt werden. Dennoch ist das Leben in der WG teurer als im Standardpflegeheim. Etwa 3.000 Euro kostet ein WG-Zimmer inklusive Pflege- und Haushaltskosten. Rente und Pflegeversicherung decken den Großteil davon ab. Ist kein Vermögen vorhanden, übernimmt den Rest der Sozialhilfeträger. Helmut Seibold versorgt mit seinem Pflegedienst 2 WGs in Berlin, darunter auch die von Hildegard Sokolowski. Für ihn ist die WG ein humaneres Modell als das Pflegeheim.
Man kann über diese Grundpflege hinaus sich wirklich individuell um alte Menschen kümmern. Man kann sie mit einbeziehen in den Tagesablauf, sprich sie können bei der Zubereitung der Mahlzeiten dabei sein, wie zum Beispiel Kartoffelschälen, Gemüseschälen, den Tisch decken, Geschirrspülmaschine ausräumen. Oder man nimmt sie gleich mit zum Einkaufen, dann können sie mitentscheiden, was überhaupt eingekauft wird und was zum Mittagessen gemacht wird. Oder man hat auch die Möglichkeit, mit ihnen spazieren zu gehen.
Ah, hallo.
Die Küche ist das Herz der WG, Freundschaften sind hier entstanden. Manchmal kracht es aber auch, WG-Geschichten eben.
Natürlich regt sich mal einer auf und sind nicht bei Stimmung und so, es gibt's alles. Und wenn einer mal eine halbe Stunde in der Ecke sitzt und bockt, na schön, hat er Pech, nicht? Wir amüsieren es unterdessen.
Markus Rimmele über den Alltag einer Pflege-WG in Berlin. Es wird 7.58 Uhr, 8:02.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion.
Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205.
Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 319. Wurst macht man aus Schweinfleisch, Würstchen aber auch aus Rindfleisch, zum Beispiel Wiener oder Frankfurter, die heißen so, werden aber auch anderswo produziert, ebenso wie Krakauer, die man aus großen Fleischstücken herstellt, und polnische. In Polen gibt es 240 Wurstsorten, zum Beispiel Schinkenwurst, Blutwurst, Weißwurst, Salami und Knoblauchwurst. Viele Wurstsorten verkauft man frisch, andere werden geräuchert. Besonders gute Wurst kommt aus Krakau und aus Schlesien, zum Beispiel Krakauer Schinkenwurst, schlesische Weißwurst und Krakauer Salami. Als Polen am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beitrat, fürchtete man, auf dem Lande die polnische Landwirtschaft wäre der Konkurrenz der alten EU-Staaten mit ihrer hochsubventionierten Landwirtschaft unterlegen. Aber viele polnische Agrarprodukte werden mit wenig Chemikalien und Kunstdünger produziert und sind für hohe Qualität bekannt. Etwa ein Viertel des polnischen Exports von Agrarprodukten und Nahrungsmitteln gehen nach Deutschland. Vor allem aber Milchpulver, Geflügel und Beeren, während man für polnische Wurst wohl noch mehr werben müsste. Aber viele ältere Deutsche erinnern sich noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg an die gute polnische Wurst und kaufen sie gerne. In Polen tut man viel für die Qualität der Schweine. Man macht auch Experimente, indem man zum Beispiel Hausschweine mit Wildschweinen kreuzt. So wie man die Schweine heutzutage mästet, sind sie schon nach 4 Monaten schlachtreif. Vor ein paar Jahren hat das noch doppelt so lange gedauert. Man hat alles getan, um so viel Fleisch wie möglich zu bekommen, aber das merkt man am Geschmack. Von den durch Kreuzung erhaltenen Mischlingen bekommt man weniger Fleisch, aber dieses Fleisch schmeckt besser und daraus kann man bessere Wurst machen. In Polen ist der Verkauf von billiger Wurst 2006 um 5% zurückgegangen. Der Verkauf von guter Wurst ist dagegen um 10% gestiegen. Viele polnische Kunden wollen Qualität. Geräucherte Wurst hält sich länger. Die ältesten Räuchereien Europas wurden in der Nähe von Krakau entdeckt. Die waren aus der Steinzeit. Der polnische König hatte früher seinen Sitz in Krakau und man sagt, die Krakauer Schinkenwurst wurde für ihn gemacht. Als er sich im Jahr 1000 mit Otto dem Dritten in Gnesen traf, wurde dem Kaiser auch polnische Wurst serviert und vielleicht war an der Freundschaft zwischen dem polnischen König und dem deutschen Kaiser auch die Qualität der polnischen Wurst beteiligt. 9% der europäischen Schweinefleischproduktion kommen aus Polen. Wurst wird in Polen von 2500 Unternehmen produziert, großen und kleinen. Den vielen Familienbetrieben verdankt man die Vielfalt des Angebots. In Westpolen befindet sich eine Privatschlachterei, etwas abgelegen in einem Flachbau hinter einem Einfamilienhaus. Der Metzger hat 18 Jahre in einer Fleischfabrik gearbeitet, dann hat er sich entschlossen, sich selbstständig zu machen und gute Wurst herzustellen. Davon kann er gut leben. Die Schweine, die ihm die Kunden zum Schlachten bringen, verarbeitet er zu Wurst, Schinken und Sülze. Nach ein paar Tagen kommt der Kunde wieder und holt sich alles ab. Dieser Fleischer hat nichts zu verkaufen. Geld bekommt er von den Bauern nur für seine Arbeit. Manche Kunden fahren hunderte von Kilometern, damit er ihr Schwein schlachtet und daraus Wurst macht, wie man sie in keinem Geschäft zu kaufen bekommt. Bei ihm werden aus 100 Kilo Fleisch 90 Kilo Wurst. Konservierungsstoffe kommen bei ihm nicht in die Wurst, denn gut gemachte Wurst hält sich. Der Chef eines großen Betriebs, in dem 1000 Schweine am Tag geschlachtet werden, war 3 Jahre alt, als sein Vater ihn zum ersten Mal zum Schlachten mitgenommen hat. Das war dort, wo sie wohnten, bei einem Priester. Danach ist er mit seinem Vater zusammen durch den Schnee nach Hause gegangen und war sehr stolz. Für seine Arbeit hatte sein Vater von dem Priester eine Tasche voll Wurst bekommen. Das war damals mehr wert als Geld. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 319. Danke